Wollradio ist hier. Hallo zusammen, wir sprechen in dieser Folge über das faszinierende, spannende, bewegende und einfach außergewöhnliche Leben des Herbert Sumplatzky. Der Schmalenberger Schriftsteller ist 1934 in Masuren im heutigen Nordpolen geboren. Er hat als Kind den Überfall auf Polen erlebt. Er musste zum Kriegsende aus seiner Heimat flüchten. Er war Bergmann im Ruhrgebiet, hat danach 2 Diplome gemacht. Er hat die Welt bereist, als es noch schwierig war. Er hatte Freunde in der DDR, der Sowjetunion, in China. Er war in Australien, in Kanada. Er ist alleine mit dem Fahrrad durch Europa gereist. Immer auch auf der Suche nach Begegnungen, nach was Neuem, aber auch nach der eigenen Heimat und Herkunft. Und ganz nebenbei ist er ein großer Schriftsteller. Ich bin Patrick Feldmann, wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Folge Wollradio über Herbert Sumplatzky. Wenn der heute 82-Jährige über seine frühe Kindheit spricht, erinnert er sich noch genauer an den 1. September 1939, als der damals 5-jährige Herbert Sumplatzky den Überfall auf Polen und damit den Beginn des Zweiten Weltkrieges erlebt hat.
Es war ein Tag, an dem die Sonne schien, so kann ich mich noch erinnern. Und das ganze Dorf stand an der Straße. Im Dorf hatten wir ein Radio, glaube ich, ja, Volksempfänger. Und da wurde dann bekannt gegeben, dass der Krieg ausgebrochen ist. Und Adolf Hitler hat dann diese berüchtigten Worte gesagt.
Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Und im Dorf, da war die Stimmung ganz seltsam, weil wir ja eigentlich an der Grenze wohnten, nur 7 Kilometer entfernt. Und die Leute hatten schon 2 Fluchten hinter sich im Ersten Weltkrieg. Und man wusste Bescheid, was Krieg bedeutet, weil damals ja auch die Schlacht bei Tannenberg, die war ja nur 20 Kilometer von uns entfernt, geschehen ist. Und die Leute waren sehr unruhig. Und ich weiß es noch, wir Kinder haben überhaupt nicht so richtig alles mitbekommen. Wir standen nur und gafften eigentlich wie den ganzen Tag bewaffnete Kolonnen an uns vorbeizogen in Richtung Polen. Lastwagen, Panzer, das war für uns Kinder was. Aber die Stimmung war so ganz, ganz merkwürdig. Und dann hörten wir auch schon etwas weiter entfernt, dass geschossen wurde. Und das entfernte sich aber so im Laufe der Tage immer weiter. Das klang nachher so wie Donnern. Und wir wussten aber, was war, weil mein Vater eingezogen wurde.
Die Kriegsjahre selbst sind in Masuren relativ ruhig verlaufen, bis dann kurz vor Kriegsende die russische Front näher rückte und Familie Sumplatzky zusammen mit 1000 anderen flüchten musste.
Wir fuhren mit Pferdewagen. Der Schnee war hoch, die Straßen waren eisglatt. Und mit uns zogen, weiß nicht wie viele, tausende Leute, die auch zur gleichen Zeit gingen. Und uns entgegen auf diesen schmalen Straßen kamen deutsche Panzer und deutsche Lastwagen. Es war sehr chaotisch. Viele waren in den Gräben der Straßen gelandet. Wir sind auch einmal abgerutscht, wir mussten alle schieben. Und das war eine wirklich chaotische Flucht. Und dann kamen so nach 3 Tagen, wurden wir von den Russen überrollt praktisch.
Und so war die Flucht zunächst nach etwa 3 Tagen beendet. Herbert Sumplatzky und seine Familie kehrten in ihr Dorf zurück. Allerdings war ihr Hof abgebrannt. Sie konnten bei Nachbarn und Verwandten leben. Im Sommer 1946 entschied seine Mutter dann, dass die Familie zu Verwandten ins Ruhrgebiet ziehen soll. Sumplatzkys Vater war zu der Zeit in amerikanischer Gefangenschaft und die Hoffnung war groß, dass er, wenn er überleben würde, auch ins Ruhrgebiet käme.
Und da sind wir im Sommer 1946, ein Jahr nach der Flucht, sind wir dann über Stettin, da war ein großes Sammellager. Da waren wir eine Woche oder 10 Tage und dann wurden Züge zusammengestellt und die fuhren dann nach Westen. Und wir sind dann erst nach Schleswig-Holstein gekommen, in ein großes Flüchtlingslager. Und von dort haben wir den Kontakt aufgenommen zu den Verwandten im Ruhrgebiet. Die haben uns geholt, weil meine Tante in dem Haus, in dem sie wohnte, ihre Wohnung war, Gott sei Dank nicht von den Bomben zerstört, da war nur am Dach, glaube ich, was kaputt. Und die hatte noch einen Raum. Und da sind wir dann, meine Mutter und meine Schwester und ich, nach Marl in Nordrhein-Westfalen gekommen. Damals war Nordrhein-Westfalen ja gerade im Werden. Und dann im Herbst kam mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Und dann fing er auf der Zeche an zu arbeiten. Weil die suchten Leute, die dort arbeiten würden.
Herbert Somplatzky musste als Flüchtling im Ruhrgebiet jetzt erstmal Anschluss finden. Ähnlich wie heute ging es um nichts anderes als Integration. Und Somplatzky hatte für sich eine gute Möglichkeit gefunden.
Wir Flüchtlinge wurden im Sport sehr schnell integriert. Das ging sehr schnell, weil da waren, ich glaube, ein Drittel der Leute bei uns im Turnverein waren Flüchtlinge. Und da schaute man nicht, ob man Flüchtling war, sondern wie man war. Und da hat der Sport uns viel geholfen eigentlich, uns mit den anderen im Wettkampf zu messen und eigentlich dann eine bestimmte Kameradschaft aufzubauen. Und also der Sport war damals eine große Integrationshilfe.
Und Herbert Somplatzky war schon damals sehr sportlich. Er war im Turnverein, beim Boxen, im Fußballverein und überall fand er Freunde. In der Schule wollte ihn der Lehrer zunächst zurücksetzen, weil er wegen der Flucht und wegen des Krieges 2 Schuljahre verpasst hatte. Mit viel Ehrgeiz und Fleiß hatte er es dann aber geschafft, Klassen zu überspringen und nach der 8. Klasse einen Abschluss zu haben und dann eine Lehre als Bergmann machen zu können. 11 Jahre lang arbeitet er unter Tage und dann war es 1960 wieder der Sport, der Somplatzky geholfen hat, weiterzukommen.
Es ergab sich die Chance, dass an der Deutschen Sporthochschule die Möglichkeit noch bestand, ohne Abitur nach einer Probeprüfung dort anzufangen. Wir hatten 158, glaube ich, Bewerber und 18 hat man genommen. Wir hatten aber eine ziemlich strenge Prüfung, eine Woche in allen Sportarten, die man so gang und gäbe hatte. Und sehr viel, man musste Aufsätze schreiben, man bekam psychologische Tests vorgesetzt und so etwas. Und ich habe gar nicht mitgerechnet. Und dann habe ich auch schon, nachdem die Prüfung zu Ende war, habe ich einem meine Adresse gegeben, habe ich gesagt, du, ich muss ja weiterarbeiten. Ich hatte nur Urlaub genommen, eine Woche. Und mit einmal bekam ich zu Hause Telegramm, die Prüfung ist bestanden. Und dann musste ich zusehen, dass die ganz schnell kündigte. Das ging dann sehr schnell. Und dann hatten wir 2 Probesemester. Und nach diesen 2 Probesemestern wurden dann noch 3 nicht zugelassen zum Hauptstudium. Und dann hatten wir noch 6 Semester dazu, also im Gesamten 8. Und dann stand die Prüfung, die Diplomprüfung. Und wer die Diplomprüfung bestanden hatte, hatte gleichzeitig in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, das als Abitur anzuerkennen. Konnte man weiter studieren.
Und das hat Herbert Somplatzky auch gemacht. Nach dem Sportdiplom hat er noch ein Diplom in Erziehungswissenschaften gemacht. Zwischen den beiden Studiengängen entdeckte Somplatzky durch eine zufällige Begegnung eine neue Leidenschaft, das Reisen.
Ich hatte einen ganzen Sommer Zeit und da traf ich einen alten Fahrradreinfahrer. Der hat gesagt, du, wenn ich die Chance noch hätte, so viel Zeit, weißt du, was ich machen würde, ich würde ein Fahrrad nehmen und einfach abhauen. Und dann würde ich dir, mach's doch. Dann bin ich 100 Tage mit Zelt und Fahrrad durch Europa. Ganz alleine. Damals konnte man noch. Und es waren nicht viele Fahrradfahrer unterwegs. Das war in den 60er Jahren. Und das habe ich dann gemacht. Ich hatte 2-Mann-Zelt, habe das Fahrrad immer ins Zelt gelegt und ich daneben. Und da habe ich auch eigentlich gelernt, eigentlich auch mal selbst kochen und das Ganze zu managen. Und jeden Tag habe ich mir immer Strecken vorgenommen. Und wenn es ein Ort war, an dem ich bleiben wollte, blieb ich da einfach, das Zelt blieb dort stehen und ich habe mich in der Gegend umgeguckt und so bin ich dann bis Barcelona gekommen. Ich bin die vom Ruhrgebiet ausgefahren bis Koblenz, dann die Mosel hoch, dann rüber nach Frankreich ganz runter, die Rhone entlang praktisch bis zur Côte d'Azur und in der Côte d'Azur erstmal links bis Italien. Alle Orte mit Nizza und was weiß ich, war toll eigentlich. Das Wetter war immer schön dort unten. Dann bin ich zurück, wieder über Marseille und dann runter nach Spanien rüber. Und dann habe ich da kurz vor Barcelona einen Campingplatz gehabt. Und dann bin ich nach Barcelona noch reingefahren und habe da meinen ersten und einzigen Stierkampf erlebt. Aber es war nichts für mich. Aber das habe ich erlebt. Und Barcelona war damals noch, die hatten noch diese Altstadt. Da waren noch so alte praktisch noch Spelunken oder was weiß ich. Und dunkel und sowas, das war in der Hafengegend. Das habe ich noch alles mitbekommen. Und dann blieb ich da in 4 Wochen in der Gegend so rum. Und dann bin ich wieder zurück. Aber dann habe ich die andere Route genommen an der Atlantikseite. Nach Bordeaux und dort oben runter, entlang die Küste bis ganz zur äußersten westlichen Spitze. Und dann bin ich an der Atlantikküste entlang gefahren, über Belgien und Holland und dann zurück.
Auf dieser Reise mit dem Fahrrad begann Herbert Somplatzky zu schreiben. Während der Fahrt hat er sich kurze Texte ausgedacht und abends hat er sie aufgeschrieben. Als er zu Hause angekommen war, konnte er beim Landessportbund arbeiten und übernahm dort eine Theatergruppe. Die Aufführung kam so gut an, dass das Stück später vom ZDF aufgezeichnet und ausgestrahlt wurde. Künstlerisch hat Somplatzky sich immer gerne auf mehreren Gebieten bewegt und die auch miteinander vermischt.
1972, da waren die Olympischen Spiele in München. Und ich hatte 1972 mit einem Experiment den Hörspielpreis der ARD bekommen. Mein Hörspiel wurde durch alle Sender geschleust praktisch, die der ARD.
Dadurch wurde ein Professor auf ihn aufmerksam, der den Auftrag hatte, im Rahmen der Olympischen Spiele in München 1972 eine Spielstraße zu organisieren. Eine Art Kunst- und Theatermeile also. Denn Deutschland wollte sich natürlich ganz anders zeigen und präsentieren als bei den Spielen 1936. Und Herbert Somplatzky war Teil dieser Spielstraße.
Ja, das war irre. Da waren zum Beispiel aus USA waren welche, aus Israel waren Gruppen, da waren welche aus Australien, da waren englische Gruppen, die Theater machten, die auch speziell sich mit dem Sport befassten. Und da gingen wir, meine Frau war mit mir, und dann habe ich dort gemacht ein experimentelles Spiel, das hieß progressives Kunsttraining. Ich habe nämlich damals mir überlegt, du musst auch eine Sportanbindung machen. Und dann habe ich da ein kleines Sportstudio aufgebaut auf so einem Podest mit Kraftmaschinen. Das war offen für das Volk. Wir hatten am Tag, die haben nachher gesagt, 100.000 Leute, die da vorbeikamen. Und das war ein Podest, ich glaube, 6x6 Meter nur. Aber das Publikum konnte ganz nah rangehen. Und ich habe dann dieses Training gemacht und vom Training bin ich dann übergegangen zu Rezitationen. Ich hatte Grafiktafeln mir hingestellt, wo ich praktisch immer dann hochhielt. Und dann habe ich mit Masken gespielt und Bewegungstheater gemacht und Musik dazu. Das war ein ganz interessantes Programm, so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, jeden Tag. Und das ging dann so gut, bis dieser Überfall kam und dann haben wir Schluss gemacht.
Das Attentat auf die israelische Olympiamannschaft hat Herbert Somplatzky aus der Nähe miterlebt und es hat ihn nicht zuletzt deswegen so bewegt, weil er schon 1963 während seines Sportstudiums an einem deutsch-israelischen Austausch teilgenommen hatte und als erste deutsche Studentendelegation überhaupt Israel besucht hat. Das war auch sein erster Kontakt mit dem Reisen und gereist ist er auch später zusammen mit seiner Frau sehr viel.
6 Wochen mit einem Rucksack durch Kanada zum Beispiel. Oder dann nach Russland sind wir dann gefahren, sind wir nach schon 83 nach China gefahren, nach Shanghai. Wir haben jetzt Bekannte in Shanghai, ich kenne Shanghai nicht wieder. Und die wollen immer nur wissen, hast du noch alte Fotos, wie es früher aussah und sowas. Und das war, China war damals auch noch, wir haben nur Fahrräder gesehen damals, 83.
Diese Reisen waren auch deswegen so besonders, weil es zu Zeiten des Kalten Krieges und des Eisernen Vorhangs nicht so einfach war, die Welt zu bereisen. Um nach China fliegen zu können, mussten die Somplatzkys erst nach Ost-Berlin, von da nach Rumänien und ab da ging es dann mit dem Flugzeug nach Peking.
Das alte China haben wir noch erlebt, die alten Häuser noch, diese Innenhöfe, wie die auf den Straßen noch lebten. Zum Beispiel in Peking damals, die kochten auf den Straßen und das war noch das ganz alte China.
Diese Reisen waren Abenteuer, aber auch Inspiration. Einer seiner Romane spielt in Kanada und ist inspiriert von der Reise, auch abseits der üblichen Strecken, wo Somplatzkys wilden Bären begegnet sind und ein Kanada außerhalb der großen Städte kennengelernt haben. Aber es waren auch immer Reisen der Begegnungen. Es gab Austausche mit Autoren und Schriftstellern aus der DDR und auch der Sowjetunion. Da konnte auch unterhalb des Radars miteinander gesprochen werden. Und so sind Netzwerke entstanden, die den Zusammenbruch der Sowjetunion überstanden haben und die bis heute halten. Eine Reise ist für Herbert Somplatzky aber besonders emotional in Erinnerung. 1976 ist er zusammen mit seiner Frau zum ersten Mal seit der Flucht wieder in seine Heimat zurückgekehrt.
Wir waren aber auch auf dem Hof von meiner Frau. Erst, die ist in Neumarkt Brandenburg, weil das auf dem Weg lag, sind wir gegangen, weil sie wusste, die war ja auch noch ein Jahr dort, bevor sie ausgewiesen wurden, dass der Hof noch stand, das Haus stand auch noch. Und wir sind dann in den Ort gefahren mit dem Auto und dann haben wir das Auto irgendwo abgestellt und wir wussten nicht, wie es wird. was wollen die Leute uns mit uns sprechen oder nicht. Da sind wir so um den Hof immer so rum und mit einmal hat man uns entdeckt. Wir haben uns nicht getraut, dort auf den Hof zu kommen. Und da hat man uns auf den Hof gebeten und dann kam die Familie. Die wussten auch alles. Die wussten über die Familie Bescheid, die wussten was weiß ich alles. Und dann hat man uns noch eingeladen, dass wir ins Haus, weil meine Frau sagt, ich möchte nur das Zimmer sehen, in dem ich geboren wurde. Da haben sie gesagt, ja, können Sie machen. Kamen wir rein, das sind auch so einfache Bauern gewesen. Und dann kam auch vom Dorf schon die Leute. Und als wir dann in das Haus gingen, wir beide, in dem Augenblick kam eine Frau aus einem Nebenraum, eine alte Frau, und dann fragte sie meine Frau nach ihrem Namen. Meine Frau sagte den Namen. Und dann kam die Frau noch einen Schritt näher und dann sagte sie aber, warum seid ihr erst heute gekommen? Alle Polen hatten schon ihre Deutschen zu Besuch, nur wir nicht. Da fing sie an zu weinen, warum seid ihr erst heute gekommen? Und das war für uns so, wirklich, das war so eine ungeheure Berührung eigentlich in der ganzen. Da kommt eine und sagt, warum seid ihr? Alle Polen hatten schon ihre Deutschen. Und also die haben auf uns praktisch gewartet, dass wir kommen.
Wenn Herbert Somplatzki von dieser Reise und dieser Begegnung erzählt, dann glänzen seine Augen. Für ihn war es eine so intensive Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit und auch der Vergangenheit seiner Familie. Auch in seinem Heimatdorf in Masuren hatte er eine sehr spezielle Erfahrung.
Für mich war das Wiedersehen ganz anders. Bei uns war ja nichts mehr da. Und wir kamen ins Dorf. Ich wusste, dass bei uns nur noch ein Fleck war. Da war ein Nachbarhaus. Bei uns war nichts, nur die Bäume, die Kastanien standen noch. Und dann sage ich, als wir vorbeifuhren, bin ich vorbeigefahren. Ich sage, ich bleibe hier nicht stehen. Wir fahren ans Ende des Dorfes. Haben wir das Auto abgestellt und dann stieg ich aus. Weil alles, die Bäume waren irgendwie doch anders, höher, 30 Jahre. Und mit einmal zog ich meine Schuhe aus und die Strümpfe. Meine Frau hat mich immer so angeguckt. Und dann, ich habe nichts gesagt, ich bin dann einfach irgendwo, sah ich da so einen Pfad und ging dann einfach los. Meine Frau war wirklich durcheinander, hat da durchgedreht, ging mit mir mit und dann ging durch so ein Wäldchen durch und dann kamen wir an einen von Wald umstandenen große Wiese. Und dann sagte ich, oh, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier habe ich immer unsere Kühe hingetrieben auf diese Wiese. Und meine Füße haben mich dorthin geführt, war irre. Das ist auch Heimat. Das ist auch auf dem Boden plötzlich, ich merke, die Schuhe auszuziehen und die Strümpfe. Ich wusste wirklich nicht genau, wo ich hingehe. Und das sind aber auch Dinge, dass auch die Erde eigentlich noch irgendwo zu spüren ist. Selbst wenn das Haus verbrannt ist. So ist das wahrscheinlich auch mit der Landschaft hier im Sauerland, die Leute, die woanders waren. Die Landschaft ist es ja auch, die mit Heimat macht. Und die Menschen. Und die Menschen. Und die Erinnerungen, ja klar.
Die Frage, was Heimat eigentlich ist, hat Herbert Somplatzki vielleicht sein Leben lang umgetrieben. Gefunden hat er sie auch in Schmallenberg, wo er seit 20 Jahren lebt. Aber nicht nur dort.
Es gibt nicht, für mich nicht unbedingt eine Heimat. Das sind diese Heimat, die andere Heimat, diese Heimat. Das ist eigentlich ein großer Komplex, wo alle diese Erinnerungen zusammenkommen.
Ob im Sport, beim Reisen oder in der Kunst, etwas Neues zu entdecken, weiterzukommen, Neues zu schaffen, war immer Teil von Herbert Somplatzki. Heute weiß er nicht genau, ob seine Reisen mit Entdeckungsdrang oder mit dem Drang zu fliehen zu begründen sind, aber auf jeden Fall mit Kennenlernen. Und durch die vielen Begegnungen über Grenzen hinweg war er immer auch sehr nah am europäischen Zeitgeschehen und die Begegnungen haben ihn die Welt aus einer anderen Perspektive sehen lassen, wie zum Beispiel bei dieser Begegnung in Kanada.
Und da waren ein Mann und eine Frau, die aus England ausgewandert waren nach Kanada. Er erzählte, er war Bombenflieger. Er musste immer von, weiß nicht von welchem Flugplatz in England aus, aufs Ruhrgebiet fliegen und Bomben abwerfen. Und die Frau sagte dann, wir hatten gerade unseren Sohn, der war gerade geboren. Und mein Mann, jede Nacht musste er losfliegen. Und ich hatte eine furchtbare Angst, dass er abgeschossen wird, denn immer ein Zehntel wurde ja abgeschossen. Und er hat gesagt, und ich hatte auch furchtbare Angst. ich habe auch manchmal an die Leute versucht, nicht zu denken, die da unten sind. Denn er wusste, dass seine Bomben die Leute zerstören, dass das normale Menschen sind. Und aus dem Grund hat er auch wahrscheinlich mit ihr England verlassen und ist nach Kanada gezogen. Und in Australien haben wir im Zug ein Ehepaar kennengelernt. Und das war ein Maler-Ehepaar. Sie war, glaube ich, an der Uni. Und ihn hat man auch verwundet, den linken Arm getroffen. Und den konnte auch schlecht bewegen. Aber er konnte weitermalen. Und der war auch Flieger in der englischen Air Force. Und der hat uns eine ähnliche Geschichte erzählt eigentlich. Und die waren alles Pazifisten geworden. Also das waren Leute, die vom Krieg genauso wenig oder genauso viel mitbekommen haben wie wir eigentlich.
In Sauerland, genauer gesagt nach Schmallenberg, zog es das Ehepaar Somplatzky vor fast genau 20 Jahren. Herbert Somplatzky recherchierte gerade für ein Buch über das Sauerland, das er übrigens schon seit seiner Jugend kennt.
Als ich im Bergbau arbeitete, fuhr von der Stadt Mahl aus immer ein Reisebus, wenn Schnee lag, in Sauerland. Und er fuhr sonntags. Und wir hatten ja noch eine 6-Tage-Woche. Und sonntags fuhr er schon um 5 Uhr morgens los. Und dann haben wir uns hier hochgeschraubt bis Alt-Astenberg. Meistens war es frei. Und wir liefen dann Ski und abends fuhren wir dann wieder zurück. 50, 51 war das schon. Da habe ich das Sauerland im Winter kennengelernt. Und das war für uns wirklich was Tolles. Erinnerte mich auch ein bisschen an Masuren, weil wir auch immer Schnee und Eis hatten dort. Die Winter waren ähnlich. Und im Ruhrgebiet waren die Winter immer schwarz. Und dann sind wir morgens, obwohl wir hätten schlafen können, weil wir auch immer um 4:30 aufstanden, wenn wir zur Zeche gingen, sind wir dann sonntags ins Sauerland gefahren. Und da hatte ich ein ganz tolles Verhältnis eigentlich auch wie Ferien immer an den Sonntagen hier.
Und während der Recherchen Ende der 90er ergab es sich, dass sie hier ein Haus fanden und seitdem im Sauerland leben. Aber Herbert Somplatzky ist noch immer sehr vernetzt. Besonders ein Austausch nach Polen, den er vor 17 Jahren ins Leben gerufen hat, liegt ihm noch heute sehr am Herzen. Gerade auch heute, wo er sieht, dass die politischen Entwicklungen auch in Polen in eine Richtung gehen, die die Freiheit der Menschen einschränkt, ist es ihm umso wichtiger, im persönlichen Kontakt zu bleiben. Denn in seinem Leben hat er mehr als einmal erlebt, dass Menschen nicht immer gleichzusetzen sind mit ihren Regierungen.
Ja, die Autoren, die ich jetzt so, die wir kennen, wenn wir uns mal schreiben, oder die sind nicht mit dem jetzigen, mit der jetzigen Regierung einer Meinung. Sie sind natürlich auch in einer Situation, man muss da auch überleben. Aber so wie wir jetzt das Ganze feststellen, sind die ganz anders, auch von ihrem Denken, auch von ihrem Schreiben, weil sie auch Angst haben, dass was sie versuchen anders zu machen, abgewürgt wird und in eine Linie gepresst wird. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man den Kontakt noch weiter behält. Wir schreiben noch oder rufen an. Und wenn ich jetzt im Oktober nach Polen reisen werde, treffe ich ja wieder welche. Und mit denen kann man dann auch reden. Und das ist auch wichtig, an diesen Kontakt weiter auszubauen.
Das hier war eine Folge Wollradio, der Sauerland-Podcast über den Schmallenberger Schriftsteller Herbert Somplatzky und sein spannendes und beeindruckendes Leben. Ich hoffe, das Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn ja, dann einfach Wollradio kostenlos abonnieren. Das geht in Ihrer jeweiligen Podcast-App oder auf der Wollradio-Website woll-radio.de und dann bekommen Sie ganz von alleine alle neuen spannenden Geschichten aus dem Sauerland über das Sauerland. Ich würde mich freuen, wenn Sie es weitersagen. Ich bin Patrick Feldmann. Bis zum nächsten Mal bei Wollradio.